Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz von uns für Sie. Und diesmal eine ganz besondere Folge. Diese Folge haben wir live am 26.03.2024 bei uns im Basecamp, der Plattform zum digitalen Vordenken und Machen in Berlin, aufgenommen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Basecamps, ich darf Sie heute herzlich willkommen heißen hier bei einer weiteren tollen Veranstaltung hier im Basecamp. Mein Name ist Philipp Gröschel, ich habe die Freude und die Ehre, das Basecamp-Team leiten zu dürfen und das Politikteam von Telefonica. Und ja, heute widmen wir uns der Wirtschaft, der Wirtschaftspolitik. Die Wirtschaftspolitik ist geprägt von großer Veränderung und Transformation. Wir sehen Kriege und Handelskonflikte, die die globalisierte Wirtschaft zu neuen Herausforderungen bringen. Wir sehen den menschengemachten Klimawandel, der uns dazu zwingt, die Industrie und die Wirtschaft komplett zu transformieren und umzubauen. Und wir sehen natürlich auch die digitale Transformation, die Digitalisierung, die Big-Tech-Unternehmen neue Monopolisierungstendenzen auslöst, aber auch wahnsinnig viele Möglichkeiten in der Produktion, in der Industrie durch Digitalisierung auslöst. Und in der Wirtschaftspolitik ist sehr viel los. Es ist eins von vielen Politikfeldern, was stark von Transformation geprägt ist. Hier im Basecamp diskutieren wir schon seit rund 10 Jahren Aspekte und Themen der digitalen Transformation und der Veränderung insgesamt in allen Politikbereichen, denn es gibt keinen Politikbereich, der nicht von Veränderungen betroffen ist. Warum machen wir das? Ja, wir als O2 Telefonica verkaufen ein Konnektivitätsprodukt. Viele von Ihnen kennen das. Im Schnitt nutzen die Menschen nach einer neuen Bitkom-Studie ihr Smartphone 146 Minuten am Tag. Das sind 2,5 Stunden am Tag, die wir selbst, jeder von uns, an dieser Veränderung auch teilnehmen und etwas machen, was Menschen vor 10 oder 15 Jahren so nicht gemacht haben, nämlich aufs Smartphone gucken und an dieser Veränderung der Welt eben auch teilzuhaben. Das sind Themen, über die muss man diskutieren, und wir wollen ja nichts unter die Tischdecke des Küchentischs kehren oder darunter lassen. Wir wollen aber auch nicht bierernst darüber reden, und deswegen haben wir ein Format entwickelt, den Kitchen Talk, wo wir eben auch in einer offenen, lockeren Atmosphäre über diese Veränderung sprechen können. Ich freue mich sehr, sehr, dass wir heute den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, zu Gast haben, um darüber zu diskutieren. Und dass wir mit der wundervollen Katrin Bauerfeind eine Kollegin und Partnerin gefunden haben, die dieses Gespräch am Küchentisch ja pfeffrig, spritzig heute moderieren wird.
Nochmal genau.
Und in diesem Sinne, ja, wir nehmen hier auch einen Live-Podcast auf. Die Menschen, die den Podcast anhören, sehen nicht, wie voll sie ist. Bitte ich Sie ganz herzlich mit einem tobenden, hörbaren Applaus Katrin Bauerfeind zu mir zu begrüßen.
Dankeschön. Und oh, wow. Wir sind viele. Hallo.
Ich übergebe den Küchentisch an dich.
Dankeschön, Dankeschön. Hoppla, ja, danke für diesen tosenden Applaus. Herzlich willkommen hier im Basecamp für alle, die live vor Ort sind, aber auch an alle zu Hause oder wo auch immer sie uns digital zuschauen. Ja, wir machen hier den Versuch, ein Gespräch zu führen am sprichwörtlichen Küchentisch und den Menschen, die für uns Politik machen, so ein bisschen näher zu kommen. Das heißt, wir wollen hier alles erfahren, was bei Lanz und Maischberger sonst immer hinten rüberfällt. Vielversprechend, ich weiß. So, beim letzten Mal ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu Gast gewesen und wir haben gelernt, dass er im Keller seines Ministeriums eine Tischtennisplatte aufgebaut hat, dass er seine Freundin und aktuelle Lebensgefährtin im Sandkasten kennengelernt hat und dass der Bundeskanzler für besondere Gäste auch mal Königsberger Klopse macht. Ich bin sehr gespannt, ob mein heutiger Gast beim Kanzler schon mal Klopse bekommen hat. Er wurde vor ein paar Jahren noch als die letzte Hoffnung der Grünen gehandelt, dann wenig später als möglicher Kanzlerkandidat der Partei. Und jetzt ist er immerhin Vizekanzler. Er gilt aktuell wahlweise als Sargnagel der deutschen Wirtschaft oder als letzter Strohhalm der Vernunft in der deutschen Politik. Und dazwischen gibt's ja wohl reichlich zu besprechen. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Kitchen Talk heißt, wir reden über Gott und die Welt und über Sie in umgekehrter Reihenfolge. Deswegen gleich mal die Einstiegsfrage. Gab es heute schon was zum Mittag?
Nee, noch nicht mehr zum Frühstück.
Wirklich?
Aber ich habe 2 alte Stücken Kuchen von gestern beim Durchgehen des Ministeriums aufgegabelt und die schnell reingeworfen.
Ich habe das über Sie gelesen, dass Sie vor allem auch in der Anfangszeit im Wirtschaftsministerium oft Müsli mit Wasser zu sich genommen haben. Und ich wollte schon auch ein bisschen besorgt nachfragen, hat sich das gebessert? Aber anscheinend nicht.
Nein, das war im Wahlkampf, also okay. 21, wo man tatsächlich völlig aus der Routine rausgerissen wurde. Nö, im Ministerium gibt es schon was zu essen. Aber ich habe auch Müsli im Hinterzimmer von meinem Büro stehen. Für alle Fälle. Genau, aber man muss halt auch Zeit haben, das Müsli zu essen. Und bisher, ich wusste ja zu Ihnen, ich dachte, alle sagen, das heißt Kitchen Talk, es gibt hier was zu essen.
Habe ich ehrlich gesagt auch gedacht, aber hinter Ihnen stehen Gummibärchen. Soll ich Ihnen die mal organisieren oder ist das?
Dann kann ich ja nicht richtig reden wahrscheinlich. Okay, alles klar. Aber danach, wenn ich rausgehe, nehme ich mir ein paar.
Aber in diesem Zusammenhang ist natürlich wichtig zu fragen, wie viele politische Fehlentscheidungen werden getroffen, weil man hungrig ist?
Ich glaube, die werden eher besser, die Entscheidungen, weil man dann nicht das Blut im Bauch hat und nicht im Kopf. Also ist nicht so schlimm.
Und wie viele politische Fehlentscheidungen werden getroffen, weil man müde ist?
Also es gibt schon die Tendenz, sich diese Nachtsitzungen zuzumuten. Und ich glaube, da werden die Entscheidungen in der Tat nicht besser. Ich weiß immer nicht genau, ob das teilweise die notwendige Inszenierung ist. Wir haben uns alles abverlangt und bis zum Morgengrauen, damit man nicht unter dem Verdacht steht, man hat das schnell so weggegeben.
Sag mal, dann lass mal noch eine halbe Stunde hier rumschlendern und gemütlich einpacken.
So fühlt es sich nicht an, wenn man da drin hängt, in diesen Nachtsitzungen. Also das ist nicht so, dass ich dann das Gefühl hätte, irgendjemand spielt da ein Spiel, aber manchmal brauchen Entscheidungen wahrscheinlich die Drucksituation, dass es nun auch wirklich ausgereizt ist. Mhm. Aber ob sie dann besser werden, da glaube ich, kann man ein Fragezeichen dahinter stecken. Also eigentlich wäre es schon gut, man würde die Dinge gut vorbereitet mit wachem Kopf immer vor 22 Uhr entscheiden. Aber das zu sagen, kommt von jemandem, der seine Nächte jetzt häufig im Kanzleramt verbracht hat. Also es ist sozusagen wohlfeil, so zu reden.
Okay. Ich habe ein paar schnelle Einstiegsfragen. Über Essen kann man sich ja immer sehr gut kennenlernen, sehr viel erfahren über einen Menschen. Deswegen lieber Lapskaus oder lieber Lasagne? Ich wusste nicht, dass das schon so schwer
als
ist.
Als geborener Lübecker sage ich Lapskaus.
Lapskaus.
Lieber wissen überhaupt alle, was Lapskaus ist?
Nee, weiß ich gar nicht. Sieht aber es so klingt gut. Das Wort ist sehr lustig.
So ein bisschen,
was mit Fisch?
Kann man auch machen, aber vor allem ist es ein Brei, muss man sagen, mit Spiegelei. Und sieht für die Ersten, also es ist ein kulinarisches Gericht aus meiner Geburtsstadt. Aber wenn man es das erste Mal sieht, ist es gewöhnungsbedürftig.
Ah, okay.
Aber es schmeckt super lecker.
Es sieht schon quasi wie schon mal gegessen aus, oder wie kann man das?
Ja? Nicht ganz falsch, aber da kommt ja ein Spiegelei rüber und dann
sieht man es nicht. Sehr gut. Ist oft ein guter Trick. Lieber Weißwein oder Weißbier?
Weißwein.
Mhm. Wann haben Sie zuletzt selbst gekocht und was?
Tatsächlich letztes Wochenende, aber eher primitiv nur Ofengemüse.
Okay, aber das ist sehr gesund. Und wie schmecken die Königsberger Klopse vom Kanzler?
Habe ich die schon mal da gegessen?
Ja, ich weiß nicht, das ist ja die Frage. Hat er Sie eingeladen auf seine berühmten Königsberger Klopse?
Sind die berühmt?
Also Herr Lauterbach hat uns das hier so verkauft, als wäre das eine große Sache, dass der Kanzler in seiner Freizeit noch Zeit hat, Königsberger Klopse für gute Gäste zu machen.
Na, weiß der Kanzler, was Lauterbach erzählt hat?
Ich gehe davon aus, dass er das hier guckt, aber genau wissen tue ich es nicht.
Keine Ahnung. Also ich habe mit dem Kanzler noch nie Königsberger Klopse gegessen, auch schon gar keine selbstgemachten. Aber vielleicht muss ich Lauterbach mal fragen, wie er die privilegierten Zugänge zu des Kanzlers Klopse.
Nee, er war auch nicht. Er war sehr froh, nicht eingeladen gewesen zu sein.
Des Kanzlers Klopse, das ist ja auch eigentlich ziemlich lustig.
Ja, in der Tat. Aber weil Sie jetzt gesagt haben, Sie haben so viele Nächte im Kanzleramt verbracht, dachte ich, vielleicht sind wenigstens Königsberger Klopse rausgesprungen. Aber
Essen gab es schon, aber keine Klopse, wenn ich das... Die haben wir uns selber gegeben.
Achso, in anderer Form. Bis zum vierten Lebensjahr haben Sie in Lübeck gewohnt und Ihre einzige Erinnerung, so ist es überliefert, ist, wie Sie in die fette Henne der Nachbarin gefallen sind. Ist das eine erzählenswerte Geschichte oder sollen wir das überspringen?
Das ist schon die Geschichte. Mehr Erinnerung daran habe ich nicht. Also ich wusste noch nicht mal, dass es eine fette Henne heißt. Ich glaube, deswegen habe ich es mir nur gemerkt, weil meine Eltern das erzählt haben und das fand ich so lustig, weil ich, glaube ich, sehr lange dachte, ich bin auf ein Huhn gefallen. Aber es war eine Pflanze und das war die ganze Geschichte.
Okay, doch, das hat sich gelohnt. Ja. Gut, dass ich nochmal nachgefragt habe. Menschen, die Kinderbücher schreiben, also so wie Sie das gemacht haben, die hatten entweder eine wahnsinnig tolle Kindheit, so wie Astrid Lindgren, oder sie sind vielleicht auf der Suche nach dem verlorenen Paradies wie Mark Twain. Wie ist es bei Ihnen?
Also ich habe ja nicht nur Jugendbücher oder Kinderbücher geschrieben, sondern alle Arten von Literatur, Übersetzungen, viel literarische Übersetzungen gemacht, Romane, Sachbücher, aber eben auch für Kinder und Jugendliche geschrieben. Und das besondere Schreiben ist im Grunde, dass da der Horizont ja offen ist. Also wenn man das gut hinkriegt, nimmt man die Spielfreude des Kindesalters mit und übersetzt es in Geschichten. Da ist also viel mehr möglich, viel mehr Vorstellungsräume, das ist viel freier. Auch das Schreiben ist viel freier. Und in dem Sinne eher Astrid Lindgren.
Okay. Sind Kinderbücher überhaupt noch zeitgemäß? Ich habe das Gefühl, die aktuelle Verhandlungsmasse in der Erziehung ist eher die Anzahl Folgen Paw Patrol, die noch geguckt werden dürfen.
Ich glaube eher, dass eine ganze Generation von Harry Potter geprägt wurde. Und das sind ja wahrscheinlich Kinderbücher in der Dimension. Und die haben, glaube ich, sowohl die Art von Literatur, also Fiction, Zauberer und diese Zwischenwelten, wie auch ganze Kinder geprägt, nämlich mutig sein wollen, Freundschaft, Freundschaftsgruppen und so weiter. Und das, also jetzt, ne, ich lese jetzt nicht, folge nicht den Literaturspiegel oder so, aber ich glaube, Kinder lesen und Kinder lieben Geschichten und wir alle sind in dem Sinne ja auch ein Stück weit Kinder noch geblieben. Also ich glaube, da gibt es eine große Faszination immer noch für solche Geschichten, die ein bisschen über das Normale und die Problembeschreibung der Erwachsenenwelt hinausgehen.
Mhm. Kann es sein, dass Ihre Bücher umgeschrieben werden müssen, so wie Jim Knopf?
Ist andauernd, also nicht wegen politischer Correctness oder veränderten Normen, wobei ich finde, das ist eine völlig legitime Debatte, dass man das tut. Also wenn Sie da meine Meinung zu hören wollen, natürlich sind Bücher auch Produkte ihrer Zeit und die Ausgaben sind ja alle vorhanden. Also wer das sozusagen literaturhistorisch betrachten will, kann das ja gerne alles tun. Aber also Bücher, die ich mal vor 20 Jahren geschrieben habe und dann immer wieder den Verlag gewechselt haben oder in neue Auflagen gegangen sind, haben zum Beispiel die Namen der Kinder gewechselt, weil die Verlage gesagt haben, die sind zu altmodisch, die Namen. Und dann hießen die am Anfang Martin und Camilla und danach Lea und Felix und dann irgendwie ging das immer so weiter. Also die wurden immer weitergeschrieben und ist in einer Geschichte sogar so, dass da spielt eine Telefonzelle eine prominente Rolle.
Okay, und alle Kinder so,
genau, was ist es? Genau, dann musste dann sozusagen das so umgeschrieben werden, dass die Telefonzelle rausfliegt.
Und alle ein Handy haben.
Und danach auch alle ein Handy haben. Und genau, da aber sozusagen die Telefonzelle zu finden, dahin zu gehen, ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit, damals sehr wichtig für die Geschichte war das nicht so ganz einfach aufzulösen. Aber das Interessante ist, dass, das mache ja jetzt nicht mehr ich, sondern nur noch meine Frau, wenn sie daraus vorliest, sagen, die Kinder liest uns mal lieber die alte Geschichte vor. Also die wollen die Geschichte mit der Telefonzelle haben. Also da gibt's auch ein bisschen voraus an den Gehorsam, von Verlagen immer alles up-to-daten und zeitgemäß zu machen.
Okay, dann ist das nächste Thema ja vielleicht ganz spannend. Es gibt den Klassiker, die Häschenschule, feiert in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum, Fuchs und Hase. Alle kennen am Ende die Geschichte. Die Moral ist eigentlich, dass man nicht mit Fremden mitgehen soll. Jetzt hat Anke Engelke dieses Buch umgeschrieben und jetzt ist der Fuchsjunge mit in der Hasenschule und ist Veganer. Er liebt Möhren. Und vor allem die Bauern finden es ganz schlimm, weil es wohl so anmuten lässt, dass die Veganer gut sind und die Bauern sind eben böse. Jetzt hat ihre Frau, Andrea Paluch, vor 3 Jahren das Kinderbuch Die besten Weltuntergänge geschrieben und da gab es ähnliche Shitstorms. Ich habe mir jetzt nochmal überlegt, wenn man so Klassiker nimmt, Hänsel und Gretel und so, da werden ältere Damen in Öfen geschoben, ja, oder Schneewittchen zum Beispiel, da will die Stiefmutter ihre Stieftochter umbringen lassen per Auftragsmord und Lunge und Leber als Beweis. Also da hat es jetzt ein paar hundert Jahre keinen Aufschrei gegeben. Aber wenn Fuchs ein Veganer ist, dann geht das natürlich nicht. Also was ich Sie fragen will ist, sind selbst Kinderbücher mittlerweile ein politisches Thema geworden?
Ich glaube, selbst Kinderbücher ist schon fast falsch, weil habe ich ja gesagt, Geschichten etwas mit der Gesellschaft über die Gesellschaft aussagen. Also nochmal zu Harry Potter. Das ist ja, wenn man es will, auch ein eminent politisches Buch mit den, wie heißen die, Todessern und Voldemort dahinter und den schwarzen Mächten. Also man kann das natürlich auch total politisch deuten. Ups, jetzt wird der Kaffee gleich hier ausgeschickt. Das riecht auch keiner, ne?
Ist noch frischer. Sieht keiner, ist alles
noch
egal.
Von Lauterbach hier stehen geblieben.
Ist der alte, der kalte Kaffee.
Ist warm.
Ist wenigstens das. Es gab nichts zu essen, aber der Kaffee war lauwarm.
Die Mikrowelle von Lauterbachs Kaffee. So, ich schweife ab.
Überall wird gespart.
Also, ich würde es jetzt gar nicht auf Literatur beziehen. Natürlich ist manchmal die Aufgeregtheit der Debatte dem Thema immer gar nicht angemessen. Okay. Und das gilt natürlich gerade dann bei Themen, das ist ja, denke ich, eine allgemeine Erkenntnis, die eigentlich entspannt zu diskutieren wären oder zu bereden wären, die aber so konkret sind, so lebensweltlich, also wohin wir reisen, wie wir uns fortbewegen, was wir essen, wie wir uns anziehen, wie wir sprechen, wie unsere Familienkonstellationen sind, kann man eigentlich entspannt sein und sagen, jeder wie er will und alle wie sie wollen. Hauptsache, man kann sich da sozusagen frei entfalten, können alle entspannt sein. An der Stelle sind wir aber nicht, sondern gerade da entzündet sich halt die Debatte. Das kann auch mal bei Büchern, bei Literatur, bei Jugendliteratur sein, aber es ist eher, meine ich, Signum einer Zeit, die schnell überhitzt argumentiert.
Dann ist überliefert, dass Sie mit 11 Jahren den Schulsprecher eine flammende Rede halten haben, hören und wollten dann auch so reden können. Hat sich damals schon alles entschieden mit 11?
Ein bisschen ist das so, ja.
Ja?
Ja, und das war eine interessante Geschichte. Meine Schule hieß damals Kreisgymnasium Heikendorf und das sollte umgetauft werden und ist dann auch zur Heinrich-Heine-Schule.
Da hat er die Rede drüber gehalten.
Drüber gehalten und es gab damals, kann man sich heute auch schwer vorstellen oder vielleicht heute schon wieder eher doch vorstellen, eine Riesenempörung, dass Heinrich Heine als, wie soll ich sagen, progressiver jüdischer Dichter, Namensgeber eines so, wie soll ich sagen, stolzen, ehrwürdigen Gymnasiums ist. Das sollte also nicht gehen. Und dann gab es tatsächlich, und das war ja für mich als Elfjähriger, ich dachte auch, boah, was geht denn hier ab? Eine ganz interessante Debatte über kulturelle Namenspatronage, Aneignung und so weiter. Aber am Ende wurde die Schule nach Abstimmung und ich glaube gegen das Votum damals der CDU-Fraktion im Kreistag in Heinrich-Heine-Schule umgenannt worden. Mhm. Und danach haben sich sehr viele Leute, ich auch, mit Heinrich Heine beschäftigt und ich finde, das ist ein guter Name für eine Schule.
Okay. Deutschland gilt ja als das Land der Dichter und Denker oder galt, je nachdem. Dann hat es aber noch nie als Land der Rhetoriker oder Redner gegolten. Wo würden Sie sich denn jetzt als Redner selbst einordnen? Auf einer Skala, sagen wir mal, von Martin Luther King bis Edmund Stoiber? Irgendwo in der Mitte.
Ja, irgendwo zwischen Scholz und Söder, würde ich sagen.
Gut, zweitläufig auch ein bisschen. Wir haben schon mehrmals Gespräche geführt, muss man sagen. Einmal war, als Sie neu Parteivorsitzender geworden sind. Und ich hatte damals den Eindruck, dass es sofort so eine Notwendigkeit gibt, dass man eigentlich nicht mehr so reden kann, wie man will, sondern eher so, dass einem nichts auf die Füße fällt. So ein bisschen die Scholzisierung der freien Rede, könnte man sagen. Ist das so?
Das ist dreiviertel so, ja. Das ist schon, das hat natürlich ein bisschen auch was mit der, mit, wie soll ich sagen, dem Suchen nach dem kleinen Konkreten zu tun, dass die öffentliche Debatte ganz stark prägt, worunter dann die ganz wesentlichen Dinge manchmal leiden. Es gibt ja so viel miteinander zu besprechen und wir leben in so komplizierten und so bedrückenden Zeiten, dass ich finde, müsste eigentlich mehr Raum für eine ruhige Debatte geben. Aber klar sammeln alle die Erfahrung, ich auch, dass wenn man einmal unachtsam spricht, einfach was rausrutscht oder man mal einen nicht 3000 Mal gespiegelten Gedanken formuliert, dass das dann die Debatte auslöst oder prägt. Und damit muss man umgehen. Und zwar gar nicht, weil man Angst vor diesen Debatten hat, sondern weil man ja, oder ich, das ist ja ein Beruf, den ich habe. Also eine Verpflichtung, den möglichst gut auszuüben. Also die Dinge, die mir wichtig erscheinen, zu kommunizieren und mich nicht ablenken lassen und tausend andere Kleinigkeiten darüber dann diskutieren zu müssen. Also insofern, ja, man redet achtsamer und man verliert auch ein bisschen die Spontanität und Freiheit. Das ist ohne Frage so. Nicht komplett, hoffe ich jedenfalls. Denn es sind ja am Ende dann, ähnlich wie Ihr Talk jetzt hier, die Momente, wo man merkt, dass kein Roboter, keine Maschine vorgesagte Texte spricht, die dann sowas wie Verbindungen schaffen, im Guten wie im Schlechten. Also ne, kann man sich auch drüber aufregen oder so, aber man merkt irgendwie eine Nahbarkeit, eine Menschlichkeit, eine echte Leidenschaft, eine echte Sorge und so weiter. Das ist ja, wenn man nur die Texte abliest, die man so geschrieben bekommt, hat schwer möglich. Aber deswegen, das ist eine Gratwanderung, ein bisschen, aber schon mit einer deutlichen Verschiebung zu mehr Vorsicht als einfach mal flockig einen raushauen.
Okay. Haben Sie das zumindest noch zu Hause? Gehen Sie manchmal heim, sprechen nicht druckreif, sagen, boah, ey, Christian Lindner ist mir heute richtig auf den Sack gegangen?
Nein. Das war jetzt so ein Moment.
Ist eine Gratwanderung.
Ja, es ist halt eher so, zu Hause, wenn man den ganzen Tag redet und eigentlich alle von einem erwarten, dass man immer eine Entscheidung trifft, dann muss man sehr aufpassen, dass man das nicht mit nach Hause nimmt. Also wenn dann so die Familie am Tisch sitzt und alle labern so vor sich hin, dann wollen die jetzt gar nicht sofort eine Antwort haben. Also die überlegen so, keine Ahnung, was kann man denn in den nächsten Sommerferien machen, wenn ich dann gleich sagen würde, ja, also ich war schon mal in Verona, das ist eine ganz tolle Stadt, also das müsst ihr mal hin, dann sagen die, ja, schön, dass du da in Verona warst, aber wir wollten einfach nur mal überlegen, was wir so machen können. Also das ist eher die professionelle Deformation so, dass man gleich immer das Gefühl hat, man muss sagen, wie es geht. Und viele Leute wollen gerade im Privaten sonst vielleicht auch nicht gleich hören, wie es geht, sondern erstmal ein bisschen was probieren.
Okay. Sie haben irgendwann mal gesagt, als Sie Minister geworden sind, ist es Ihnen so schwer gefallen, den Minister anzunehmen, weil Sie, und das hängt ja vielleicht damit zusammen, lieber der Robert sein wollten und dann aber festgestellt haben, dass dieser Minister vielleicht ja auch der Titel ist, den es braucht, um Verantwortung zu übernehmen oder Entscheidungen zu treffen, die ein Robert vielleicht nicht treffen möchte. Muss man sich das vorstellen wie am Theater, wie ein Kostüm, das man anzieht? Und kann man den Minister dann abends zum Essen wieder ablegen?
Also ich bin ja 2012 Minister geworden, erstmal in Schleswig-Holstein. Und in der Tat war es ganz merkwürdig, dass man dann mit dem Titel angeredet wird. Also Herr Minister. Und zwar nicht nur von den Leuten im Ministerium, sondern
von den Leuten.
Ja, von den Leuten, aber auch von den Leuten, mit denen man in den Verbänden so redet. Mhm. Und das war für mich ganz irritierend. Ich bin eigentlich jemand, der schnell duzt, der versucht, einen normalen Umgangsform zu bewahren. Jedenfalls würde ich das hoffen, dass man das mir nachsagt. Also diese Formalitäten, das Hierarchische, dem nicht so viel Bedeutung zumisst. Und deswegen war es ganz, ganz irritierend. Und dann gab es aber genau das, was Sie sagen, Momente. Man trifft eben im Amt permanent Entscheidungen, die man eigentlich gar nicht treffen wollen würde, wenn man normal da drauf ist. Aber es ist halt nun mal die Verpflichtung, diese Entscheidungen zu treffen. Kleinere Entscheidungen, die dann für Menschen aber schon große Auswirkungen haben, wie vielleicht, keine Ahnung, welche Lebensmittel werden in Kantinen angeboten oder besonders gefördert, und ganz große Entscheidungen wie militärische Unterstützung für Kriegsparteien oder so etwas. Also Entscheidungen, wo man weiß, dass sie in jedem Fall Unglück bedeuten und man nur die Abwägung treffen muss, ist es größeres oder kleineres Unglück. Aber Menschen sterben so oder so. Wenn du keine Waffen an die Ukraine lieferst, machst du dich schuldig. Wenn du Waffen an die Ukraine lieferst, hast du auch eine Verantwortung dafür. Man muss die Entscheidung nicht treffen wollen, aber wenn man dann dieses Amt hat, kann man nicht sagen, bitte, das soll bitte jemand anderes tun. Und deswegen fand ich schon, das war sozusagen der Lernschritt oder der Erfahrungsschritt, dass dieser Titel einen in die Pflicht nimmt, sich nicht wegducken zu können. Und deswegen fand ich es dann auch irgendwann okay, mit einem gewissen Augenzwinkern. Also wenn jetzt Leute, die ich duze, zu mir sagen, Herr Minister, dann weiß ich, dass das natürlich auch ein bisschen, naja, Da klingt dann auch so ein bisschen hier Augenzwinkern mit. Aber insgesamt ist es ein Beruf, wie ich eben sagte, aber keiner, der mit einem, man kann es machen, man kann es aber nicht machen, aufgeht, dann suche ich mir einen anderen Beruf, sondern es ist für die Zeit, die man es ist, schon eine besondere Verantwortung. Mhm. Und das spiegelte sich dann irgendwann auch in diesem Titel wieder.
Mhm. Mhm. Es hätte ja auch anders laufen können. Es hätte ja auch sein können, dass wir heute nicht hier beisammen sitzen. Sie haben aber wohl mal gesagt, dass Sie mit Ihrer Frau gemeinsam auch geschrieben haben, sich bewusst gegen andere Jobs entschieden haben, an Universitäten oder in Verlagen, um gemeinsam die Kinder erziehen zu können. Und es sei Ihre Form von Protest gewesen gegen das erwartbare Leben, weil Sie das so ätzend finden. Was ist so ätzend am erwartbaren Leben und wie hätte Ihr Leben dann ausgesehen?
Sie haben immer tief gegraben, in der
ich
Tat.
Ich habe so tief
alles
gegraben.
Vor, als hätte ich das mal gesagt.
So ganz dunkel, aus einem vorherigen Leben.
Ja, das war, glaube ich, die Entscheidung. Ich war, glaube ich, 27, als mein erster Sohn geboren wurde. Und das war im Freundeskreis nicht vorgesehen. Also ich war fertig mit dem Grundstudium, oder wir waren fertig mit dem Grundstudium. Und es passte, auch biografisch. Wir wussten, dass wir versuchen wollen, zusammenzuleben. Und dann war die Zeit einfach reif, das zu tun. Obwohl eigentlich die Erwartungshaltung war, jetzt musst du erst mal einen Beruf nehmen und so weiter, aber es passte dann eigentlich ganz gut rein. Und das Zitat sagt im Grunde nur, dass Menschen sich für sich, also dass sie ihr Leben selbst bestimmen sollen,
okay,
und bestimmen können.
Es ist jetzt nicht der klassische 9-to-5er, weil mich hätte interessiert, ob Politik nicht genauso erwartbar ist. Wenn man Talkshows sieht, denkt man, man kann ja im Prinzip zumindest bei Politikern sehr genau voraussagen, was sie sagen werden. Also ist das nicht auch auf eine gewisse Art jetzt erwartbar, was sie machen?
Ist das so, dass man immer weiß, was...
Ich weiß, was alle sagen.
Und was ist, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich auch immer weiß, was gefragt wird?
Das stimmt,
nur
aber hier
heute
nicht.
Bei Ihnen nicht.
Hier
nicht. Heute bei
das
Ihnen,
wollen wir
hier,
noch mal festhalten.
Hier nicht. Das ist hier eine Wundertüte, das stimmt.
genau.
Naja, es ist... Also im gewissen Sinne ist das ja dann Sie fragten vorhin, ob es eine Rolle ist, also Minister sein oder Politiker sein, Politikerin oder Politiker sein. Ich glaube, nein, das ist es nicht. Da Rolle heißt ja, es ist was Vorgegebenes, was vorgespielt ist. Also es gibt was Eigentliches und dann spielst du etwas. So ist es überhaupt nicht, so fühlt es sich überhaupt gar nicht an. Es ist ernst von der ersten Sekunde des Tages bis zur letzten, die man wach ist, und eine hohe Anspannung auf verschiedenen Ebenen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass jeweils durch den Tag bestimmte Themen oder durch die Woche bestimmte Themen da sind und man ganz selten zum ersten Mal in einer Talkshow mit einem Thema konfrontiert wird. Mhm. Also über Steuererhöhungen, über militärische Unterstützung, über whatever hat man ja schon verschiedentlich geredet. Und insofern kommt es so erwartbar vor, weil es in der Rollenaufteilung nicht permanent gelingt, neue Momente von Erkenntnis zu schaffen. Mhm. Das passiert aber schon, also meiner eigenen Beobachtung nach und meiner Erfahrung nach, und zwar immer dann, wenn man über die längere Strecke redet. Mhm. Also wenn der Schlagabtausch so ist, dass alle 43 Sekunden das Argument zu Ende sein muss, dann bringt man halt nur das Argument, das man so drauf hat, und die Gegenseite ganz genauso, wenn ich Gegenseite richtig sage. Aber wenn dann irgendwie über 20 Minuten mal geredet wird, dann findet man Pfade. Ich meine, man will sich auch nicht langweilen. Also wenn es gut ist, man vergisst in so einer Studiosituation, dass man im Studio sitzt, mhm, und sondern lässt sich auf den Gesprächspartner ein, auf die Gesprächspartnerin ein, dann finden sich neue Wege. Und mein Eindruck ist, dass sich die Talkshows gerade so ein bisschen verändern auch. Also das Mioschka-Format ist jetzt ein bisschen anders als davor. Und da ist jedenfalls mehr Raum für so eine lange Strecke, was ich interessant finde zu beobachten, weil ich gelernt habe eigentlich, dass die Leute immer zappen, also alle klicken durch ihre Programme durch, wenn sie überhaupt noch Fernsehen gucken. Und permanent ist die Langeweile der Gegner, und deswegen, irgendwo las ich mal, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne nach 45 Sekunden abnimmt.
Was?
Ja, wir gehen durch die Programme durch und gucken.
Goldfisch mittlerweile.
So, und dann wartest du 45 Sekunden und dann klickst du weiter. Ja. Also muss alle 45 Sekunden was Neues passieren, damit man dranbleibt. Also ist der Redeturnus, so meine Unterstellung, auf 45 Sekunden begrenzt. Dann muss immer unterbrochen werden. Ja, das haben wir jetzt ja alle schon gehört. Was sagen Sie denn dazu? Und wenn man jetzt auf einmal sagt, man hat eine Stunde Zeit oder eine Dreiviertel oder was auch immer, dann ist das ja ein ganz interessantes Format. Ja. Und ich hoffe sehr, dass solche Strecken erfolgreicher sind, weil das, was Sie sagen, das erwartbare Sagen nur noch mal lauter und zum 10. Mal hilft ja am Ende auch niemandem wirklich weiter.
Aber bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, es müssen auch andere Fragen gestellt werden, damit andere Antworten gegeben werden können.
Ja, aber Podcast zum Beispiel ist ja auch so ein Ding. Ich meine, das sind ja erstaunliche Entwicklungen eigentlich, dass Leute und gerade viele junge Leute eine Stunde lang politische Podcasts hören, die vielleicht auch ein bisschen lustig sind und ein bisschen frech sind, aber eine Stunde lang politische Sendungen hören. Und wenn ich das richtig sehe, mit großem Erfolg. Also da passiert ja was vielleicht so, also was aus meiner Sicht gegenläufig ist gegen diese Vertwitterisierung der politischen Berichterstattung. Mhm.
Ja, absolut. Sie gelten als guter Geschichtenerzähler, unter anderem wegen Ihrer Vorgeschichte. Auch in der Politik hängt, so sagt man, alles an guten Geschichten. Ich habe ein paar Slogans für Sie rausgesucht. Und wir könnten ja jetzt mal gucken, mit welchem Sie sich am ehesten identifizieren können.
Ich wollte einmal kurz sagen, dass Geschichtenerzähler natürlich, das klingt ja nicht schön. Ja?
Also wirklich?
Ja,
warum?
Ja, weil es wie Märchenonkel oder Lügenbaron oder sowas klingt. Und natürlich in ernsten Zeiten.
Storytelling ist natürlich,
in ernsten Zeiten wichtig. Sozusagen. Genau, ich wollte einmal noch was versuchen, das einzuordnen, ja, weil es also nur in ernsten Zeiten an der Wirklichkeit und an der Problemlage vorbeizureden, das wäre natürlich wirklich schlecht, wenn es so wäre. Aber wenn Geschichte bedeutet, die Dinge in einen Zusammenhang zu bringen, also das Gegenteil zur Geschichte wäre die Excel-Tabelle. Hier, so sieht die ökonomische Lage Deutschlands aus. Und dann hast du da 40 Zahlen. Das schafft ja keinen Kontext. Deswegen, wenn die es so meinen, dass es gelingt, Dinge einzuordnen, eine Ursache und ein Ziel miteinander in einen Bogen zu bringen und uns zu verorten auf dem Weg dahin oder auf der Abarbeitung der Probleme, dann hat das wohl seinen Sinn. So würde ich es gerne verstanden wissen.
Hilft es Ihnen, wenn ich sage, dass ich das überhaupt nicht ironisch oder despektierlich oder im Sinne eines Märchenonkels gemeint habe?
Mir müssen Sie nicht helfen, okay, aber es wäre, glaube ich, richtig, die Despektierlichkeit aus bestimmten Beschreibungen rauszunehmen, wenn man die Wichtigkeit von bestimmten Sachen erhalten.
Ich finde es gut und wichtig, gute Geschichten erzählen zu können. Also das ist quasi der Vorlauf. Womit können Sie sich am ehesten identifizieren? Beziehungsweise Sie können es ja auch bewerten, ob das quasi eine gute Erzählung ist oder nicht. You'll never walk alone. Das ist von Olaf Scholz.
Ich weiß, aber das ist, ich gerade wegen Jürgen Klopp und wegen der Legende Liverpool, finde ich das ein super Verein. Das ist aber erstmal ein Gesang im Stadion.
Okay, gut. Ich glaube, es ist reizvoller, in Alaska eine Ananasfarm aufzumachen, als in Deutschland das Bundeskanzleramt zu übernehmen. Franz Josef Strauß.
Ja, ich glaube, in vielerlei Hinsicht hat Franz Josef Strauß geirrt, da auch.
Gut, wir wollen es kurz halten. Nationalismus bedeutet am Ende immer Krieg. François Mitterrand.
Das ist ein starkes Statement, aber auch noch keine Geschichte. Die Geschichte wäre so, grob gesprochen, was ist das Problem? Menschen wollen eine Identität haben. Jeder will in seinem Leben wissen, wer man ist, jedenfalls was man in der begrenzten Zeit, die uns auf Erden gegeben ist, erreichen kann. Das kann man individuell verwirklichen, das kann man aber auch in einer Gemeinschaft tun. Eine Gemeinschaft ist häufig eine Nation und deswegen gibt es einen Zug zur Selbstvergewisserung in allen Kulturen drin. Wir sind die, und daraus wird dann, wir sind die Besten dafür und die anderen eben nicht und daraus baut sich dann Feindschaft aus. Also aus der, was ist die Problemlage, die dazu führt, und das wäre dann die Geschichte, dass man berechtigter und begründeterweise wissen will, wer man ist und welche Rolle man in seiner Zeit hat. Und daraus quasi ohne was Böses zu wollen die Tendenz entstehen kann, andere abzuwerten, im schlimmsten Fall andere mit Vorurteilen und im allerschlimmsten Fall mit Kriegen zu überziehen. Wie kommen wir da also raus, dass wir wissen wollen, wissen können, wer wir sind, inklusive einer Identität als Nation zu haben, ohne gleich andere Nationen abzuwerten, feindselig zu sein, übersteigert zu sein. Und das wäre der Beginn einer Geschichte. Aber die Warnung ist, die Warnung ist gut.
Okay. Warum gibt es immer noch keine Idee oder einen guten Slogan, um zum Beispiel den Leuten eine bessere Idee von morgen zu verkaufen? Zum Beispiel beim Klimaschutz.
Ja, die gibt es doch.
Ja, aber man hat so das Gefühl, es hat nicht so die richtige Durchschlagskraft entwickelt.
Das hat sich geändert. Das ist in der Tat so, kann man ja auch an den Umfragen sehen. 2021, also bei dem letzten Bundestagswahlkampf, war Klimaschutz vielleicht das große Thema. Fridays for Future, millionenfach auf der Straße gewesen. Alle Politik musste sich daran messen lassen, wie sie die CO2-Emissionen senken kann oder Deutschland auf Klimafahrt bringt. Nun haben wir das geschafft, der Ausbau der Erneuerbaren, das Senken der CO2-Emissionen, alles passiert oder ich würde sagen, ist erfolgreich bewältigt worden. Müsste ich länger drüber reden, aber also es gibt natürlich überall noch Probleme, aber im Grunde haben wir da wahnsinnige Fortschritte gemacht und das Thema ist nicht mehr so virulent in der öffentlichen Wahrnehmung. Trotzdem ist es ja noch da. Die allermeisten Menschen würden trotzdem, obwohl andere Themen, vielleicht die soziale Lage, die Sorge vor Krieg, die Sorge vor Terroranschlägen jetzt gerade in dieser Woche, das dominieren, immer noch sagen, die Begrenzung, und über mehr reden wir nicht, der globalen Erderwärmung ist das Megathema unserer Zeit. Mhm. Und das wird am Ende auch das Thema sein, das diese Zeit definiert. Und umgekehrt, wir sehen, ich hatte ja gestern gerade einen starken Termin im Norden Deutschlands, wo eine große Investition, eine Batteriefabrik geschaffen wurde, vor allem in der Region, weil erneuerbare Energien den Ausschlag gegeben haben, dass sie dahin gehen und nicht nach Spanien, Portugal oder sonst wohin, sondern dahin, weil da am stärksten grüner Strom verfügbar ist. Also sehen, glaube ich, die allermeisten Menschen inzwischen auch, dass die Ansage mit Klimaschutz, also der Begrenzung von Emissionen, schaffen wir neue Werte, Wachstum und Wohlstand aufgeht oder aufgehen kann, wenn wir daran beharrlich weiterarbeiten. Mhm. Also ich glaube, das Narrativ ist da, die Geschichte ist da, sie geht auf, sie ist nur verdrängt beziehungsweise zur Seite geschoben worden durch andere schlimme Geschichten unserer Zeit, kann aber jederzeit wiederkommen.
Okay. Wo Sie schon den Norden ansprechen, Sie haben in Dänemark studiert, Sie haben da gelebt, Ihre Kinder sind dort zur Schule gegangen, haben da auch wieder studiert. Wenn man sich das jetzt anschaut, Dänemark ist, wie wir ja auch hier immer sagen, uns in vielem voraus, klimatechnisch, essenstechnisch, bildungstechnisch. Sie wohnen näher an Dänemark als an Baden-Württemberg. Kommt daher Ihre politische Inspiration?
Also essenstechnisch muss man Abstriche machen. Ich glaube, Dänemark ist, naja, Dänemark ist einer der großen Schweinefleischproduzenten und also es gibt Regionen, sehr schöne Landschaft, wenn man da im Sommer Radtouren macht, freut man sich über jeden Rosengarten, weil man durch eine Güllewolke nach der nächsten fährt. Also das ist So, und die haben, glaube ich, deswegen auch ihre Rosengärten drumherum, um nochmal manchmal draußen Kaffee trinken zu können.
Verstehe.
Also will damit sagen,
da ist auch nicht alles ja, das schön, was duftet.
So ist es, genau. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite und natürlich guckt man immer ein bisschen verklärt in die skandinavischen Länder rein und wenn man anschaut, wie zufrieden die mit ihrer Regierung sind, wie stark dort rechtspopulistische Parteien sind, wie bestimmte Dinge dort auch nicht wirklich gut funktionieren, dann gucken die nur manchmal ganz, ganz interessiert nach Deutschland zurück. Aber klar, ich wohne in Flensburg, das ist ungefähr 800 Meter von der dänischen Grenze weg und Baden-Württemberg sind 800 Kilometer von Flensburg weg, wenn das ungefähr stimmt. Und deswegen ist das ist schon da oben so ein bisschen Zwei-Kulturen-Land geworden und klar gibt es ein bisschen Einfluss dadurch.
Okay, ich habe da sehr gut gegessen, aber man soll ja auch immer nicht von sich auf
alles schießen. Man kann natürlich in Dänemark toll essen. Ja. Ich wollte damit nur diesem Klischee von da ist alles toll und bei uns ist alles doof. Okay. Also man kann auch bestimmt in Baden-Württemberg ganz toll essen.
Ja, super kann man da essen, super. Das ist doch klar. Das ist vielleicht auch eine gute Frage. Wie sehr nervt es Sie eigentlich, dass Sie in Deutschland Politiker geworden sind? Ich sehe Sie dann manchmal, dass Sie nochmal sagen, Leute, lasst doch das alles nicht so pessimistisch sehen. Wir müssen zusammenhalten. Wenn wir alle dran glauben, es schaffen zu können, dann können wir auch was schaffen. Da wirken Sie manchmal wie so, naja, allein auf weiter Flur noch an den Optimismus in den deutschen Seelen zu appellieren. Ist das frustrierend für Sie oder ist das eben einfach so, dass jemand, der beschließt, einen neuen Weg zu gehen, sich eben mit den meisten Widrigkeiten auseinandersetzen muss?
Also ich bin durch und durch die deutsche Kultur, Geschichte, Politik, Literatur, Philosophie geprägt. Das ist deswegen, die Frage kann ich gar nicht beantworten, die stellt sich gar nicht. Meine Übersetzung ist, dass Deutschland als Mittelland in Europa und Europa als so komplizierter Kontinent mit all den Kriegen, also im Grunde der vernarbte Kontinent, der wir sind, eine Aufgabe hat und Deutschland mittendrin, nämlich eine Position des Ausgleichs und der Versöhnung zu finden. Und dass gerade Deutschland als Mittelland, als Mittellage, als Mittelmacht, wenn Sie so wollen, in Europa. Und deswegen finde ich, dass gerade aus der deutschen Geschichte, aber auch aus der geografischen Lage, aus der deutschen Kultur heraus, dieses Zusammenbringen von Gegensätzen. Also wenn Sie es geopolitisch haben wollen, von Osteuropa, gegebenenfalls Russland und Westeuropa bis Großbritannien oder Skandinavien. Wenn Sie es politisch haben wollen, von kapitalistischen starken Strömungen eher westlich des Atlantiks bis hin zu sozialen Ausgleichen, häufig dann ja mit Umverteilungsfantasien diskreditiert in der sozialen Marktwirtschaft. Das ist die deutsche Aufgabe. Und deswegen ist all mein Versuch, den Kompromiss als nichts Böses zu sehen, lagerübergreifend Lösungen zu machen, in der Sprache zu versuchen, auch die Position des anderen zumindest zu reflektieren, auch wenn ich sie nicht teile, meine ich, komplett in Linie dessen, was eigentlich die deutsche Geschichte als Auftrag formuliert hat. Also wahrscheinlich würde ich sagen, ich hoffe im besten Sinne, deutsche Politik zu verkörpern.
Echt, so groß eingebunden sehen Sie das. Aber ich wollte naja, noch mal fragen.
Sie verstehen es, ja?
Ich verstehe es total.
Ich sage nicht, ich bin der beste deutsche Politiker. Ich sage, dass der Auftrag für deutsche Politik ist, die Einigung und den Ausgleich, weil wir ein Mittelland sind, und Mittel kann man ja auch sozusagen tatsächlich als Metapher sehen, wo sich die Dinge treffen müssen, wo sie sich vereinigen, voranzubringen. Ja. Und nicht ein Land der Extreme und der Extremposition. Ja. Da waren wir schon mal und das hat weder Deutschland noch Europa gut getan.
Ja, ich meinte aber eher, dass Sie so einer der wenigen sind, die auf diesen Zusammenhalt, dass wir gemeinsam, die Deutschen trauen sich, so verstehe ich Sie manchmal, als würden die Deutschen sich selber gar nicht genug zutrauen und Sie würden das eigentlich viel positiver sehen. Das meinte ich. Und da sitzen ja viele da und denken, was will er eigentlich? Darauf wollte ich anspielen. Aber jetzt, wo Sie das gerade gesagt haben, Sie haben 2017 nach der Bundestagswahl, waren Sie bei den Jamaika-Sondierern mit dabei, als Christian Lindner lieber nicht als schlecht regieren wollte. Und da wurden Sie gelobt für Ihr Verhandlungsgeschick von der Presse, was eben bedeutet, das, was Sie gerade gesagt haben, man kann Kompromisse eingehen, man hört dem anderen zu und man versucht eben die bestmögliche Lösung zu finden. Und da wurde Ihnen bescheinigt, Sie seien eines der großen Polittalente. Aus heutiger Sicht, ist der Klügere, der immer nachgibt, irgendwann auch einfach nur der Dumme?
Na, und umgekehrt, jemand, der nie nachgibt, ist immer der Bessere.
Spielen Sie da jetzt auf die FDP an?
Naja, ich spiele darauf an, dass eine politische Kultur, wo man nicht in der Lage ist, Lösungen zu haben, nicht als liberale Demokratie funktioniert. Also die Parteien, keine der Parteien hat die Chance, bei der nächsten Bundestagswahl die absolute Mehrheit zu haben, wenn wir realistisch sind. Das ist, davon mögen einige träumen, aber won't happen. Wahrscheinlich ist es eher so, dass wieder in irgendeiner Form ein, wenn man so will, die politischen Lager übergreifendes Bündnis passieren kann. Also, was wir früher große Koalition genannt haben, Schwarz-Grün, Jamaika, vielleicht doch nochmal eine Ampelauflage. Und immer ist es, wird es kompliziert sein. So, nun haben wir, finde ich, auch jetzt als amtierende Bundesregierung einen hohen Preis dafür bezahlt, dass wir es nicht geschafft haben, die jeweiligen Lösungen, die wir ja uns abgerungen haben, als Leistung darzustellen, die Lösung als Leistung darzustellen. Wissend, dass natürlich nie einer alles gekriegt hat, sonst wäre es ja keine Leistung gewesen, sondern nur Rechthaberei. So, und deswegen würde ich schon sagen, dass man sich, also die Welt, in der ich beruflich unterwegs bin, misst jeden Schritt daran, wer hat gewonnen, wer hat verloren. Mhm. Wer hat nicht nur gewonnen, verloren, sondern was ist Verrat und was ist nicht Verrat. Die Großmütigkeit, dem anderen mal kurz den Raum zu geben oder so, wird gleich als Schwäche dargestellt. Mhm. Und das wissen auch alle, deswegen ist es so, geht es so verbiestert hart so. Und ich kann nicht sehen, dass das weder für die Ampelregierung noch für das Land ein Erfolgsmodell ist. Deswegen würde ich in der Tat sagen, dass die Fähigkeit, Dinge zusammenzubringen, auch Kompromisse zu machen, auch mal zu abstrahieren von seiner eigenen Position, eher eine Kraft ist, eher eine Leistung ist. Und das, ob das richtig gewürdigt wird, steht nicht an mir zu beurteilen. Aber noch einmal, ich wiederhole es gesagt, umgekehrt wird eben auch kein Schuh daraus. Also nie von seiner Position wegzugehen, immer nur rechthaberisch zu argumentieren und darauf zu warten, dass man doch irgendwann die absolute Mehrheit hat, wird dazu führen, dass man nie irgendwas kriegt für seine eigene Position und die anderen am Ende mit einem nicht mehr reden wollen. Dann ist man draußen. Also das scheint jedenfalls nicht zu funktionieren.
Mhm. Dann vielleicht zu einem aktuellen Ereignis. Ministerpräsident Kretschmann aus Baden-Württemberg hat gesagt, er hat es im Nachhinein bereut, nicht nach Biberach gefahren zu sein. Da war der politische Aschermittwoch, da kam es zu Protesten. Die Veranstaltung musste dann, also eine Veranstaltung der Grünen musste dann abgesagt werden. Es hat 41 Ermittlungsverfahren dann am Ende gegeben, sind eingeleitet worden. Und ich wollte Sie fragen, Sie haben ja selbst auch Erfahrungen gemacht mit Protest. Wie sollte die Politik damit umgehen?
Also seitdem ich Politiker bin oder seitdem ich Minister bin, gibt es Proteste. Sie haben dieses Jahr 2012 oder als ich in Schleswig-Holstein Landwirtschaftsminister, unter anderem Landwirtschaftsminister wurde, aber ich war für Landwirtschaft, ich war für Umwelt, ich war für Energie, so ähnlich Energie wie heute zuständig und immer gab es Demonstrationen. Wir hatten damals Stress, in Schleswig-Holstein gibt es das Land hat ja nicht mehr besonders viel Wald, aber es gibt diese Knicks heißen die Dinger zwischen den Feldern, so Markierungen, die aber inzwischen auch einen ökologischen Wert haben. Und unter dem großen Druck der Landwirtschaft wurde damals sehr eng daran gepflügt. Jedenfalls haben das die Umweltverbände oder die Umweltleute so gesehen. Also musste da ein bisschen Abstand gemacht werden. Ähnliche Debatte wie beim Agrardiesel-Demonstration. Überall Netzausbau, Stromtrassenbau, genauso populär wie heute. Demonstration überall. Das finde ich überhaupt gar kein Problem. Es wird dann ein Problem, wenn Minister ihren Job nicht wahrnehmen, weil sie Angst vor Widerstand haben. Dafür sind wir nicht gewählt. Und es wird natürlich dann ein Problem, wenn man umgekehrt die Demonstration so überzeichnet, dass man nicht für seine berechtigten Interessen oder für seine Interessen auf die Straße geht, um eine andere oder eine veränderte Lösung herzustellen, sondern den Raum von Lösungen kaputt macht. Und das ist das Einzige, was ich dazu sagen will. Ich habe gar kein Problem, wenn jemand gegen die Grünen, gegen mich, gegen die Bundesregierung, gegen wen auch immer demonstriert. Das macht das Land aus und das ist eine Stärke von Demokratie. Aber der Sinn von Demonstration ist meiner Ansicht nach, eben wie ich es ausgeführt habe, ein Raum für nochmal nachdenken, miteinander reden, voneinander lernen zu schaffen und dafür ein Gespräch zu ermöglichen. Und wenn Demonstrationen aber so ausgelegt sind, dass eben nicht mehr gesprochen werden soll, dass man sich sozusagen nur noch niederringen oder niederbrüllen will, dann helfen sie nicht dem eigenen Anliegen und am Ende auch nicht dem demokratischen Diskurs. Und da muss man jetzt so ein bisschen schauen, was ist der Sinn und Zweck von Demonstrationen? Sehr viele Anliegen sind berechtigt. Ich kann das sagen, dass die Demonstrationen der Landwirte in den letzten Wochen und Monaten zu einem intensiven Austausch mit einigen Agrarverbänden geführt haben, auch zu einer Lösung, sodass jetzt ja der Bauernverband sagt, ist okay. Aber andere teilweise Bauern, teilweise nicht mehr Bauern, die sich die Proteste zunutze gemacht haben, wollten das gar nicht, sondern die hatten ganz andere Ideen. Und ja, wie gesagt, wenn also die Demonstrationen nur noch den Raum der Demokratie kleiner machen sollen, dann sind sie schädlich an der Stelle.
Aber ich meine auch rauszuhören, dass es noch nicht so eine richtige Idee gibt, wie man mit dieser, die zunehmende Aggressivität ist ja
Nein, als Politiker muss man sich dem immer stellen.
Wie man da, okay.
Immer, also so gut es irgendwie geht, ein Gesprächsangebot machen und sagen, okay, wollen wir uns treffen, schickt ein paar Leute rein, kann ich rauskommen und so weiter. Es ist natürlich jetzt festzustellen, dass teilweise die Sicherheitslage das gar nicht mehr zulässt. Mhm. Also das, ich habe das jetzt selber erlebt, als ich da auf der Fähre war und nicht aussteigen konnte, da war auch mein erster Impuls, hey, das sind doch die Leute von früher, mit denen hast du schon x-mal vor Versammlungen gestanden und so weiter, die kennst du wahrscheinlich, oder einen Teil von denen kennst du mit Namen, da gehst du jetzt hin und schnackst mit denen und dann wird das schon klappen, aber die Situation war nicht so, dass es klappen konnte. Also das war einfach nicht mehr möglich, in ein Gespräch einzutreten. Aber als Politiker ist der Auftrag völlig klar, immer wieder versuchen, eine Situation herzustellen, wo man miteinander reden kann. Okay. Dem muss man sich stellen und immer wieder hingehen. Haben die ja auch, Cem ist ja rausgegangen, Cem Özdemir, und hat damals dann in Biberach mit den Bauern geredet. Kretschmann wäre sicherlich auch hingegangen.
Ja. Digitalisierung, darüber wollen wir auch sprechen, deswegen vielleicht zum Reinkommen. Wie lange hält der Akku in Ihrem Handy?
Verzweifelt kurz, ehrlicherweise.
Ja.
Das geht sehr schnell zu Ende.
Okay. Vielleicht, Sie telefonieren wahrscheinlich auch wahnsinnig viel.
Ja, aber also ich benutze es schon viel. Hier war vorhin die Zeit, wie viel man sein Handy benutzt. Es ist halt ein Arbeitsgegenstand. Jetzt wenig Gedödel da drauf und auch keine Filme gucken oder so, wenn das mit drin ist. Ich komme trotzdem sicherlich auf die genannte Zeit von 3 Stunden am Tag oder so mit SMS und Telefonaten. Mhm. Aber die Akkus halten nicht lange, ne?
Ja.
Also so.
Geht mir auch so, aber ich habe die doppelte Zeit von Ihnen. Deswegen dann, bei mir wundert es mich auch nicht. Was ist Ihr Lieblingsfunkloch?
Ich finde es tatsächlich, das ist nicht cool, weil ja Europa ein Binnenmarkt ist und so, aber wenn man über eine Grenze fährt, finde ich, merkt man dann doch nochmal, dass man in einem anderen Netz ist.
Ja.
Und das akzeptiere ich besser, als wenn man irgendwie über den ländlichen Raum fährt und dann gibt es keinen Empfang. Okay, da denkst du irgendwie, das Problem hätte man lösen können.
Ich wollte neulich in die Uckermark und habe mit meiner Mutter telefoniert und dann war der Empfang weg und dann hat sie gesagt, ach Katrin, ich glaube, du bist jetzt schon da. Und da stand ich noch am Hauptbahnhof in Berlin. Das unterm Berliner Hauptbahnhof ist mein Lieblingsfunkloch.
Okay.
Wie viele ungelesene E-Mails haben Sie aktuell?
473.
Hui. Digital ist
aber auch, glaube ich, nur so wenig, weil die sich irgendwann löschen nach einer Zeit.
Ah, okay. Daran kann man übersehen, wie gut man das Leben noch im Griff hat oder nicht an den ungelesenen E-Mails. Wie digital ist der zuständige Minister Volker Wissing?
Gemessen an den deutschen Verhältnissen sehr digital.
Okay. Wäre es eine gute Idee, Christian Lindner durch eine KI zu ersetzen?
Nein, das wäre eine ganz schlechte Idee.
Okay. Das Internet ist für uns alle Neuland, das hat Angela Merkel gesagt. Und damals haben immer alle gelacht. Und eigentlich hatte sie am Ende recht, weil die Menschen können einfach nicht mit dem Internet umgehen. Und der Beweis ist jede Kommentarspalte im Internet, die sich finden lässt. Jetzt kommt dazu noch KI. Würden Sie sagen, also das Neuland ist jetzt das Hinterland und ab KI und mit KI wird alles richtig schlimm?
Ich glaube, dass KI uns hilft, ganz viele Probleme zu lösen und Dinge schneller zu machen. Ich habe neulich gelernt, wie viel Seiten Genehmigungsverfahren man für 100 Kilometer Stromnetzausbau braucht. Mhm. Educated guess? 15.000 bis 19.000.
Was?
Habe ich auch gesagt. Dann ich noch gesagt,
ich wollte schon voll hoch einsteigen mit 500.
Das liest oder so. Doch niemand. Und dann haben die gesagt, doch, deswegen dauert das so lange. Wir lesen das alles. Jetzt arbeiten wir an, oder die Bundesnetzagentur und auch die Netzbetreiber an KI-Programmen. Also man macht das so, dass man die Raumwiderstandsdaten, so heißt das, also wo sind Wälder, wo sind Ortschaften, wo sind Biotope, wo sind seltene Vogelarten eingibt und dann rechnet die KI einem aus, wie die Stromleitung gebaut wird. Und das kann als Genehmigungsverfahren gelten. Also wenn wir das jetzt ein bisschen erprobt haben, dann gibt es nicht mehr händisches Monitoring vom Raum, sondern man gibt die Daten ein, die man hat und wupps hat man die Stromleitung, so wie man sie bauen will.
Ja, aber
und
darf ich da was fragen? Weil ich bin ja nicht so sicher, ob das...
Ich wollte die Pointe noch erzählen.
Ach, die will ich nie wegnehmen, die Pointe.
Aber dauert noch eine Minute. Habe ich so viel Zeit?
Ja, es geht so, aber... So, wenn Sie sich beeilen.
Wenn man, ja, jetzt wurde eine Stromleitung verdoppelt in der Kapazität.
Okay.
Und dadurch haben sich die Anschlussstellen, also die Netzknotenpunkte, ungefähr 20 bis 30 Kilometer aus der vorgesehenen Trasse raus verlagert. Mhm. Und als ich gefragt habe, warum denn bitte? Weil das dauert nun alles wieder nochmal neu. Jetzt muss man sozusagen da, wo das Umspannwerk, das sind diese großen industriellen Anlagen, hinbaut, nochmal von vorne anfangen, in diesem Raum was zu suchen. Haben alle gesagt, das wissen wir nicht. Das hat die KI aber ausgerechnet. Okay. Und eigentlich soll es ja schneller gehen, aber das Ergebnis ist jetzt irgendwie auch schwer zu kontrollieren. Ich will damit sagen, richtig, ich glaube, es hilft uns, die KI, auch in den Verfahren, in den Genehmigungsverfahren, vielleicht auch im Alltag schneller voranzukommen. Aber wir sollten jetzt auch nicht den Kopf ausstellen und sagen, jede Entscheidung, die eine KI trifft, ist unhinterfragt eine richtige. Sonst fahren wir den Navi hinterher und landen auf einmal im ganz anderen Neustadt, weil wir gesagt haben, das ist aber die wir wollen nach Neustadt fahren und dann fahren wir aber nach Hannover und nicht nach Schleswig-Holstein oder so. Ja, das, man muss schon KI schön und gut, aber man soll nicht vergessen, dass wir in der Lage sein müssen, letzte Entscheidungen selber zu treffen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube ja vor allem, dass die Deutschen eben auch einfach ihre Regels lieben, ne? Und es ist ja auch Teil des demokratischen Prozesses, dass ein Ablauf immer gleich ist und zwar für alle. Ich bin gar nicht sicher, ob es der Horror wird, weil Entbürokratisierung zum Beispiel oder mehr auf sowas wie KI setzen, niemand liest das mehr alles, bedeutet ja auch, dass man vielleicht am Ende zu einer anderen Entscheidungsfindung kommen muss und vielleicht eigenständiger entscheiden muss. Ich bin nicht sicher, ob wir das wirklich wollen.
Ich glaube, es ist komplizierter. Ich bin fest davon überzeugt, dass das, was eine menschliche Gesellschaft am Ende zur Veränderung, zur Verantwortung bringt, Leidenschaft, Hoffnung, negativ vielleicht Zorn, Angst, Hass ist, aber zutiefst menschliche Gefühle. Ja, das ist sozusagen, Sie sprachen über Geschichten, davon leben Sie. Also wenn man als 80 Millionen Menschen, oder müssen ja gar nicht alle sein, aber sagen wir 41 Millionen Menschen eine Entscheidung trifft, die aus der Bequemlichkeit herausführt, muss es irgendeinen Grund geben und dieser Grund ist stark mit uns als Menschen verbunden. Wenn das nicht funktioniert, wenn wir nicht daran glauben, in irgendeinem Sinn an einem größeren gemeinsamen Werk mitzumachen, dann wird es nicht funktionieren. Also Politik lebt davon, dass wir uns als Menschen sehen, anerkennen und entweder darauf verständigen, dass das was Gutes ist oder uns dafür hassen oder doof finden, dass man diesen Weg geht. Leidenschaft, davon rede ich eigentlich.
Ansprache meinte ich vorher. Das habe ich gemeint.
Und die KI kann aber das inzwischen. Das wissen Sie ja, dass inzwischen Computerprogramme, Artificial Intelligence, dann gibst du ein, was ist die leidenschaftlichste Politikform, dann sagt dir die KI, wie es geht. Und bis hin zu Kreativität, also dass Gedichte und Opern komponiert werden im Stil von Beethoven oder Paul Celan, das kann inzwischen der Computer mit den gleichen Gefühlen, die es bei Menschen auslöst, sodass man nicht mehr weiß, wenn ein Konzertstück gespielt wird, ob es vom Komponisten oder von der AI kommt. Das heißt natürlich, diese Leidenschaft, von der ich rede, das zutiefst Menschliche ist auch simulierbar und ist auch manipulierbar bzw. erlernbar. Und das sehen wir auch, glaube ich. Ja, das ist ja ganz, ganz konkret, dass in den sozialen Medien der Einsatz von Bots, also Computerprogrammen, die eine Meinung manipulieren sollen, all diese Emotionen wecken. Das sind ja, die geben ja nicht Zahlen ein, sondern die machen eine Ansprache meistens des Hasses und der verächtlichen Machung, aber sie wecken Emotionen. Das ist jetzt schon computergeneriert möglich und deswegen ist die menschliche Stärke gleichzeitig die größte Verführbarkeit. Also da ist sozusagen, ich bin ein großer Fan von KI und glaube, dass viele Wirtschaftsmodelle, viele gesellschaftlichen Lösungen dadurch leichter und besser gehen, aber ich bin schon auch besorgt, und das mussten wir dann eben ja auch politisch reflektieren, jetzt wo Artificial Intelligence in die Kunst, in die Sprache reingeht, dass wir, weil wir Menschen sind und das unsere große Stärke ist, dass wir große Dinge gemeinsam verabreden können, wenn wir uns darauf einigen, auch da sehr verführbar oder sehr verletzlich sind. So, deswegen glaube ich, aus diesem Bereich müssen wir eine manipulierende Artificial Intelligence tunlichst raushalten. Oder zumindest immer wissen, wo sie eingesetzt wird, damit wir nicht glauben, das ist die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung und in Wahrheit ist es nur die Mehrheitsmeinung von Putin.
Ja, oder Google oder so. Es sind ja manchmal auch einfach Sachen, die so programmiert sind, wie ich jetzt wieder gelesen habe, als der Papst nicht so aussah, wie man sich den Papst, wie man den Papst bislang gesehen hat. Dann würde ich gerne wissen, also aber Sie sind eher positiv als negativ, ne?
Ja, ich bin eher positiv als negativ. Es gibt aber einen Bereich,
negative Faktoren, aber eher positiv.
Wo wir nicht naiv sein dürfen.
Okay, ja. Apropos nicht naiv sein dürfen, Digitalisierung, Sie haben schon gesagt, im Rahmen der Möglichkeiten oder im Rahmen Deutschlands ist also auch Volker Wissing irgendwie digital. Da wollte ich jetzt nochmal fragen, ist das ein bisschen wie alte und neue Welt? Die Amerikaner haben lange versucht, zum Beispiel den Fußball great zu machen, das hat nicht funktioniert. Da ist die Mentalität einfach anders, dass ein Spiel unentschieden ausgeht, das macht für die keinen Sinn. Bei uns ist es irgendwie andersrum. Ich habe jetzt einen Taxifahrer gehabt, der hat gesagt, Digitalisierung, ich möchte es einfach nicht. Haben wir einfach nicht die Mentalität, um voll auf diesen Digitalisierungszug, der ja eigentlich auch schon ein bisschen abgefahren ist, noch rechtzeitig aufzuspringen?
Also ich glaube, man kann sich dagegen gar nicht wehren, weil es einfach der normale Fortschritt ist.
Habe ich dem Taxifahrer auch gesagt.
Das Taxi des Taxifahrers wird auch in irgendeiner Form digitale Technik haben. Der hatte wahrscheinlich auch ein Navi eingebaut, nehme ich an. Der hat wahrscheinlich auch ein Handy gehabt, nehme ich an. Möglicherweise ein Funkgerät im Taxi, nehme ich an. Das ist alles heute digital. Also man kann sich dagegen gar nicht wehren. Und trotzdem gibt es ja immer eine Sehnsucht nach dem Verlorenen, nach der ungestörten, von Technik heilen Welt. Das ist seit der Romantik, im Grunde glaube ich, seit der Vertreibung aus dem Paradies, denn die Menschen früher war alles besser. Okay. Ja, und so, und das ist in uns drin, und diese Sehnsucht nach Sonnenuntergängen in einer ungestörten Landschaft, wo noch kein Pestizid ausgebracht wurde, wer hat die nicht in sich? Ja, trotzdem ist es, wenn wir alle nur in einer ungestörten Landschaft leben würden, wo keine Pestizide ausgebracht werden, wir wären nicht ein reiches Land mit einem Gesundheitswesen und so weiter, sondern wir wären im Grunde Jäger und Sammler. Okay. Da war auch kein Glück für die armen Jäger und Sammler, die da von den Höhlenbären aufgefressen wurden. Also das ist im Grunde, jeder kennt das, aber wenn man es verabsolutiert, ist es ein regressiver Wunsch. Wir sind eine moderne Gesellschaft und wir werden uns weiterentwickeln. Die Dinge sind nicht alternativlos, aber sie sind Menschen sind kreativ, sie denken sich was Neues aus und sie haben sich jetzt die digitalen Techniken ausgedacht und wir werden sie nutzen. Die Frage ist, nutzen wir sie für alles und jedes oder ziehen wir irgendwo Grenzen ein? Ich habe eben über Manipulation der Demokratie gesprochen, man könnte über Kriegsführung reden und so weiter. Was ist mit dem Weltraum? Sollen wir die Militarisierung des Weltraums mit digitaler Technik zulassen oder nicht? Finden wir als Weltgemeinschaft die Stärke, das vielleicht nicht zu machen und so weiter und so fort? Aber diese Sehnsucht hat dann jeder. Die Amerikaner sind aus politischen Gründen haben die einen großen Vorsprung gehabt. Beispielsweise ist die militärische Forschung immer genutzt worden, um Technik nach vorne zu bringen. Diese Tradition haben wir in Deutschland spätestens seit 1990 aufgegeben. Und der Rest kam danach. Also der militärische Komplex ist ein großer Treiber von digitaler und technischer Innovation in den USA. Und da haben wir uns für einen anderen Weg entschieden und überdenken ihn ehrlicherweise jetzt gerade unter der Bedrohungslage, in der wir uns befinden, ob wir uns das leisten können für die Zukunft. Also insofern würde ich Ihnen widersprechen. Die Amerikaner sind vielleicht manchmal, also jedes Land hat seine eigenen Kulturen, aber dass die Europäer oder die Deutschen ewige Romantiker sind und immer technikfeindlich, das würde ich nicht sehen.
Okay, na gut, ich bin gespannt.
Es tut mir leid.
Na gut, zum Schluss vielleicht noch ein bisschen was aus der Trickkiste. Wie bleibt man ruhig, wenn die Wutbürger einen auspfeifen, oder wie bleibt man gnädig mit sich, wenn alle ungnädig sind? Das kam überraschend, ne?
Naja, ich versuche die richtigen Worte zu finden, dass ich da nicht... je länger man in der Politik ist, oder je länger ich in der Politik bin, vielleicht sollte ich von mir reden, umso stärker gelingt es einem, die Dinge einzuordnen. Mhm. Und den Protest beziehungsweise den Zorn, den mir Menschen direkt zurufen, den nehme ich ganz ernst. Und wenn ich kann, versuche ich, den dann hinterherzugehen. Und also wenn man spürt, dass es sozusagen echte Besorgnis ist, wenn es dann versuche ich wirklich auch meine Position zu überdenken und ab und zu mal anzurufen und dem zu folgen. Wenn es darum geht, mit den Mitteln des stumpfen Protestes eine Politik zu verändern, dann funktioniert das jedenfalls bei mir nicht. Bei anderen wahrscheinlich auch nicht. Also das ist die falsche Strategie, glaube ich, um wirklich eine Mehrheitsmeinung zu haben. Aber zu verändern, aber jeder schaut das, muss sehen, wie er damit selber umgeht. Deswegen, wie geht man damit um? Man registriert es, aber es ist weder verletzend, für einen, noch ist es, führt es dazu, dass man ernsthaft ins Nachdenken kommt, weil es teilweise so aggressiv und so laut ist. Die bessere Form okay. ist ein Protest, der zielgenau ist. Ja, das sage ich. Jedes Gespräch mit jedem Bauern, den ich geführt habe, der mir erklärt hat, wie seine ökonomische Situation ist, war besser als ein Plakat, wo drauf steht, hau ab. Mhm. Ja, das sehe ich und dann denke ich, okay, ja, was soll ich jetzt abhauen oder soll ich mit dir reden? Und deswegen...
Also umso fundierter,
geht er sozusagen nicht so nah, aber
eher erreicht man sie.
So ist es. Und, okay. Je konkreter, würde okay. ich sagen. Ja?
Okay.
Also hau ab ist ja jetzt nicht, ist zwar im gewissen Sinne konkret, aber
so, nicht so konstruktiv, könnte
verändert
man vielleicht
jetzt
sagen.
Meine Politik nicht.
Okay. Ja? Okay. Das möchte ich vielleicht noch kurz wissen. Der schmerzhafte Tag Ihrer Karriere ist, als Sie gesagt haben, Sie sind nicht zum Kanzlerkandidaten geworden. Wie geht man mit Schmerz und mit Niederlagen um? Weil auch da geht es ja darum, das nicht persönlich zu nehmen. Ich hatte zum Beispiel nach Karl Lauterbach danach ein Casting für einen Kinofilm. Da heißt es auch immer, du, wenn du es nicht kriegst, oder das darfst du nicht persönlich nehmen. Es hat aber alles mit einem persönlich zu tun. Deswegen, wie nehmen Sie das nicht persönlich? Oder vielleicht nehmen Sie es ja persönlich.
Ja, aber man macht weiter. Also natürlich.
Man steht einfach wieder auf und geht zur Arbeit.
Ein bisschen ist das so.
Ja.
Ja. Also natürlich habe ich gute wie schlechte Tage, Tage, wo die Dinge gelingen und wo man große Gesetze durch hat oder schöne Erlebnisse hat und Tage, wo man denkt, okay, der war gebraucht, ja, den hättest du nicht haben müssen. Aber trotzdem, also solange man eine Leidenschaft hat für die Verantwortung, die man ja sucht oder die ich ja suche, solange geht es halt am nächsten Tag weiter.
Okay.
Das ist tatsächlich so, wie Sie sagen. Und das lernt man ja auch, dass die Dinge sich so häufig entwickeln, dass weder der Erfolg dauerhaft ist, noch die Enttäuschung zu permanenter Enttäuschung führen müssen.
Mhm. Das haben Sie auch gesagt, dass Sie sich vorgenommen haben, dieses Ministeramt so auszuführen, als sei es das Letzte. Deswegen ist auch meine letzte Frage in diesem Format immer, was soll von Ihnen bleiben? Sie können sich auch aussuchen, was die Menschen von Ihnen sagen sollen oder die Familie oder Freunde, aber wenn Sie sich's aussuchen könnten, was sollte bleiben?
Erstmal würde ich hoffen, dass die Dinge, die wir oder jetzt ich im Amt gemacht habe, Bestand haben. Und Bestand heißt, dass wir nicht wieder anfangen, den Ausbau der erneuerbaren Energien kaputt zu machen, nicht die Unterstützung für die Industrie, die ja klimaneutral produzieren will, und zwar auch in den Bereichen, wo wir uns das eigentlich nicht zugetraut hätten. Stahl zum Beispiel, großer CO2-Emittent. Da ist so viel Hoffnung dran von so vielen Leuten, so viel Investition, so viel Planungsarbeit jetzt geleistet worden, dass diese Menschen es verdienen, dass es da Planungssicherheit gibt und dass das nicht zurückgedreht wird. Und dann wäre es schön über die Legislaturperiode hinaus, wenn das, worüber wir eigentlich jetzt durchgehend die ganze Stunde gesprochen haben, gelingen könnte, nämlich Veränderung, die ja immer Zumutung bedeutet. Das klingt nur abstrakt gut, Hope and Change. Ja, man kann Obama auf Wahlplakate schreiben, aber Change, wenn er im Alltag ankommt, Veränderung ist meistens unattraktiv. Und das beginnt ja im Kleinsten. Also wenn Sie sprachen über Ihr Handy und wenn Sie das nächste Handy bekommen, vielleicht freuen Sie sich, aber wenn das nächste Update kommt, man muss wieder alles einrichten, boah, was für ein Nerv. Und wenn jedes Mal, wenn sich die Verkehrsführung ändert, irgendwie gibt es eine gesperrte Straße, sagt man ja nicht, oh, das ist mal eine neue Erfahrung. Jeden Morgen fahre ich diesen Weg, jetzt geht es nicht mehr. Ja, oder meine Einkaufszeit ist reduziert, aber als ich noch häufiger eingekauft habe, jedes Mal, wenn die Supermärkte ihre Regale umgeräumt haben, habe ich ja nicht gesagt, Mann, jetzt weißt du ja gar nicht, wo das Müsli steht, jetzt kannst du mal gucken. Ach, das so, alles dauert doppelt so lange. Ich war höllisch genervt. Ja, es ist ja nicht so, dass man sagt, Mann, schönes Suchspiel, Veränderungen.
Kriegt man mal was Neues
mit. Ja, Veränderungen sind anstrengend. Sind ja. im Alltag ganz normal. Also, und natürlich erst recht politisch. Und wir leben in einer Zeit und die geht auch nicht weg, wenn wir den Kopf in den Sand stecken und uns ganz fest wünschen, dass es bitte nicht so anstrengend ist. Es ist einfach eine extrem herausfordernde Zeit für das Land, für ganz viele Menschen, für die Politik, für den Versuch in der öffentlichen Berichterstattung, das irgendwie zu sortieren und zusammenzubringen und auszugleichen. Es ist im Moment wirklich herausfordernd und meine feste Überzeugung ist, dass wir diese Herausforderung aber nur bestehen werden, wenn wir sie annehmen. Und sie annehmen heißt, Dinge überprüfen, hinterfragen und im Zweifelsfall zu verändern. Und sich nicht darauf zurückzuziehen und sagen, aber, also in dem Wahlprogramm 1984 haben wir das doch ganz anders beschlossen. Das kann doch gar nicht sein. Das Wahlprogramm von 84 spielt ja gar keine Rolle. Das ist das schlechteste Argument, das man bringen kann und sagen, aber früher hatte ich eine andere Meinung. Und wenn es gelingen könnte und ich da einen Beitrag zu leisten könnte, mutig die Probleme lösen wollen, die Veränderungen angehen, die Herausforderungen bestehen und trotzdem eine politische Kultur zu finden, die aus der Kraft der Mitte heraus, nämlich des sich einigen Könnens, des einigen Wollens, der Großmütigkeit miteinander, der Kraft, sich in die andere Sichtweise mal hineinzuversetzen, das Land zusammenzuhalten, dass es stark wird, dann wäre ich ganz zufrieden mit der Zeit, die ich Politiker bin.
Okay, dann würde ich sagen, ist jetzt Zeit fürs Mittagessen. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie da waren. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck war heute unser Gast hier im Kitchen Talk. Dankeschön, danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal beim Basecamp, wo Digitales auf Politik trifft. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.